Zitat: Und deine Heimatstadt hat jetzt die blauen Nazis gewählt, wie ich gelesen habe. Das sagt Daniel zu seinem Freund Thomas. Beide Freunde stammen aus Rostock, sind nach Berlin gezogen, haben sich dann aber aus den Augen verloren und treffen sich jetzt nach vielen Jahren wieder. Er betonte das so, als sei ich für fast ein Viertel AfD-Stimmen bei der Landtagswahl letzten Jahres verantwortlich und als habe er nichts mehr mit Rostock zu tun. Als habe er nicht dort seine Jugend verbracht, Zitat Ende. Thomas und Daniel schauen auf ihr Leben zurück. Beide sind so um die 50 und fragen sich, haben wir alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht. So heißt auch der neue Roman von Gregor Sander. Gregor Sander ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Hallo.
In Ihrem Roman hat Ihr Romanheld Daniel keinen Bock mehr auf diese ständigen Ostfragen, als wäre ich im Indianerreservat groß geworden, sagt er. Sie selbst sind in Schwerin geboren und aufgewachsen, haben auch in Rostock gelebt. Jetzt leben Sie seit über 20 Jahren in Berlin. Haben Sie noch Bock auf die ständigen Ostfragen?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt immer noch Sachen zu erzählen, die spannend sind. Aber tatsächlich hatte ich bei diesem Roman auch schon das Bedürfnis, gar nicht mehr über die DDR schreiben zu wollen. Ich dachte, ich schreibe mal nicht mehr über die DDR, sondern lieber über das, was danach kam, nach dieser Zäsur des Mauerfalls. Es ist mir nicht gelungen. Es gibt ein DDR-Kapitel am Anfang des Romans, was ich auch sehr mag. Und insofern bin ich da gespalten bei der Frage.
Ja, muss auch so sein, weil Ihre beiden Helden wachsen in Rostock auf. Also da muss Rostock dann auch vorkommen. Sie erleben auch die Wende noch dort. Ja. Sie thematisieren in Ihrem Roman auch die Anschläge in Lichtenhagen, die kommen auch vor. Mhm. In Ihrem Roman, so hatte ich den Eindruck, fallen die Glatzen und Nazis fast wie Ungeheuer, wie ein Unwetter über die Menschen her. So ganz unerwartet sind die dann auf einmal da. Mhm. Empfindet das Ihr Ich-Erzähler nur so oder war das so?
Ach na ja, es gab selbst in der DDR ja schon Glatzen und Nazis. Also das war jetzt nicht völlig neu, aber es ist, hat sich dann natürlich, wie sich die Probleme Anfang der 90er Jahre generell potenziert haben, mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit und mit der gesamten Verunsicherung der Bevölkerung eben durch dieses neue System, was ja eigentlich das Großteil der Bevölkerung wollte, aber dann eben gerade Anfang der 90er, Lichtenhagen war 92, da war die Arbeitslosigkeit bei 25% und da war natürlich Druck auf dem Kessel und da vermehrte sich dieses Problem des Rechtsradikalismus, also das wurde einfach stärker und das wurde größer und es nahm zu, nicht nur in Rostock, überall eigentlich, in Ostdeutschland und teilweise ja auch in Westdeutschland. Darüber wollte ich schreiben, das war mir ein Bedürfnis.
Also Sie schreiben das auch sehr drastisch, beschreiben das, wie die beiden angegriffen werden. Also da beschönigen Sie auch nichts, auch die Angriffe in Lichtenhagen. Manchmal scheint es fast so, als sei das noch gar nicht aufgearbeitet, oder?
Das ist ja auch nicht aufgearbeitet worden, finde ich. Wir haben da alle, die Politik, aber auch die Gesellschaft, weggeguckt und irgendwie gehofft, dass sich das von alleine erledigt, das Problem, was es nicht getan hat. Machen Probleme allerdings fast nie.
Jetzt sprechen wir mal über Ihre beiden Romanhelden, Thomas und Daniel. Ihr Roman lebt ja davon, dass Sie uns hier zwei ganz unterschiedliche Charaktere vorstellen. Woran unterscheiden die beiden sich denn?
Um es ganz einfach zu sagen, könnte man Kopf und Bauch sagen. Also der Thomas ist ein etwas reflektierterer Junge, der auch schüchterner ist, ein bisschen ängstlich. Und der Daniel ist so ein Draufgänger, der ist emotional, der denkt nicht erst lange darüber nach, bevor er etwas macht, sondern er macht einfach. Und das hilft ihm manchmal, das macht ihn auch spannender und dann vor allen Dingen, je länger es dauert und je mehr Zeit ins Land geht, wird es auch ein bisschen, naja, so der Cowboy verliert halt an Charme, je älter er wird.
Wenn die beiden so unterschiedlich sind, warum sind sie eigentlich befreundet?
Ja, warum? Warum werden Leute überhaupt Freunde? Gegensätze ziehen sich an, sagt der Volksmund so schön. Ich glaube, das ist bei mir eben auch so. Der eine ist das, was der andere nicht hat. Und das mögen sie aneinander und am Ende stimmt die Chemie zwischen ihnen. Das, was man eben so schwer erklären kann, das ist das Wichtigste. Und dann nutzt der eine, was der andere hat.
Thomas ist nun der gesetzte Jurist mit Frau und Kindern. Daniel bleibt eher der Weltenbummler, der von einem Ort zum nächsten zieht, auch so ein bisschen von einer Frau zur anderen. Wer führt denn das bessere Leben?
Spannend. Das ist auch so, das merke ich bei den Lesungen, dass die Leute da sehr unterschiedlich drauf reagieren. Das ist auch etwas, was mir aus meinen alten Büchern, also aus den vorhergehenden Büchern schon wieder entgegenkommt. Die Leute entscheiden sich für einen und das mag ich auch total. Also ich mag, na klar, Leute, die mehr auf Sicherheit stehen und naja, das Abenteuer lieber im Fernsehen oder bei Netflix erleben, die mögen den Thomas lieber. Und Leute, die selber gerne das Abenteuer suchen und auch erleben, die sind dem Daniel näher.
Aber so ein Daniel ist so ein Abenteurer, schon ein bisschen exotischer. Jedenfalls aus der Ferne erstmal betrachtet, denkt man, ja, wow, so einer wäre ich zumindest gerne.
Ja, ich glaube, das gibt es auch, ne? Dass man sich so hineinwünscht in so eine Biografie und so jemanden aus der Ferne bewundert, genau.
Nun setzt der Thomas ja auf Sicherheit, Jurist, Frau, zwei Kinder, aber er ist natürlich nicht davor geschützt, dass ihm auch Unheil und Unglück passiert, zu Beginn ihres Romans. Ja, da nehmen sie ihrem Ich-Erzähler einfach so die Familie weg, kann man ja als Autor machen. Seine Frau und seine beiden Töchter verschwinden. Was macht das mit Thomas?
Es verunsicherte ihn stark, ne? Also er ist so in der Mitte des Lebens angekommen, wo man als Mann und auch als Frau, glaube ich, sowieso schon verunsichert genug ist, ob des Alters und ob des beginnenden Verfalls. Und jetzt sind auch noch Frau und Kinder weg, die ihm Sicherheit gegeben haben. Das verunsichert ihn erstmal. Aber er reagiert, wie er oft reagiert, nämlich erstmal vorsichtshalber gar nicht, sondern guckt sich die Sache an, denkt darüber nach. Und das zieht sich so durch diese Ebene, die nur 6 Tage umfasst, die Jetztzeitebene durch. Und die Spannung nimmt allerdings auch dort zu. Ich als Autor habe ja auch da die Fäden in der Hand.
Wenn einem sowas passiert, Frau und Kinder verschwinden, ja, dann hat man doch nicht alles richtig gemacht. Alles Richtige gemacht ist der dann auch wohl ironische Titel Ihres Romans. Dann hat man nicht alles richtig gemacht,
Alles
oder?
richtig gemacht ist so schön offen in alle Richtungen. Man kann das tatsächlich sagen, wenn man alles richtig macht und wirklich alles klappt, alles funktioniert, und man sich vor Schulterklopfen gar nicht retten kann. Aber man kann es genauso benutzen, wenn eben alles schief geht, wenn alles in die Hose geht und man aber dann hinterher guckt und sagt, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und eigentlich zu dem Ergebnis kommt, eigentlich habe ich überhaupt nichts falsch gemacht. Trotzdem, weil es das berühmte Schicksal, hier im Domradio könnte man vielleicht auch Gott sagen, gibt. Ja, manche Sachen kann man eben auch nicht erklären und man hat nicht alles in der Hand. Und das mag ich an diesem Alles richtig gemacht sehr.
Sie erzählen ja auch in Rückblicken von der Wendegeneration, also von der Freundschaft zwischen den beiden. Die gehen nach Berlin, erleben dort die 90er Jahre. Das war damals, und das kommt in Ihrem Roman auch zum Tragen, eine wilde Aufbruchszeit mit 100.000 Möglichkeiten. Sie gründen da eine illegale Bar. Die gab es damals tatsächlich sehr viel in Berlin mit ganz viel Freiheit. Ja, dann hat man aber auch das Gefühl, dass diese Freiheit irgendwann leer gelaufen ist. Was ist denn danach gekommen oder passiert?
Das Schöne an solchen Situationen wie Anfang der 90er Jahre ist, glaube ich, dass einem das nicht bewusst ist. Also das macht das Spannende aus. Also diese Leute, die da eben illegale Bars gegründet haben und verrückte Sachen gemacht haben, denen war das gar nicht klar. Die haben natürlich auch nicht auf so etwas wie Wirtschaftlichkeit und so geachtet. Und als das kam dann, irgendwann wurde Berlin eben auch zum Beispiel für Spekulanten interessant, für Industrie. Wohnraum wurde plötzlich ein Gut. Also es wurde teuer. Und auch Westberlin, muss man ja vorher sagen, war ja vorher eine von Westdeutschland geschützte Kommune, in der es um alles Mögliche, aber wenig um Geld ging. Man kann es, glaube ich, so leicht runterbrechen. Als das Geld dann in die Stadt kam, war es vorbei mit dieser spannenden Zeit.
Spielt auch schon eine Rolle, also Immobilienmakler spielen in Ihrem Roman eine Rolle. Das war in der Wendezeit, unmittelbar nach der Wende, noch ganz anders. Da kommt es auch zu ganz skurrilen Situationen. Wenn man eine Wohnung haben wollte, ja, dann reflektieren die beiden, es ist ja genauso wie damals im Osten. Also man muss da mehr Beziehungen haben und sonst was. Also der freie Markt scheint dann nicht ein und alles zu sein.
Nö, das löste sich ja nicht sofort auf. Die Häuser wurden entweder erst verkauft oder zurückgegeben an die Alteigentümer und so weiter. Aber das passiert ja nicht alles von heute auf morgen, sondern das dauerte Zeit. Und das heißt, diese alte KWV, Kommunale Wohnungsverwaltung, wie das in der DDR hieß, blieb erstmal bestehen, bekam neue Namen im Prenzlauer Berg, eben WIP-Wohnen im Prenzlauer Berg, und arbeitete erstmal genauso weiter wie vorher. Und man musste mit diesen Strukturen eben umgehen und sich so durchschlaumeln. Das war ja auch was man aus der DDR kannte. Klar, es gab gewisse Vorgehensweisen, man konnte die so ablaufen oder man konnte versuchen, das kurz zu schließen und die persönlichen Beziehungen zu nutzen.
Ihr Roman ist somit auch ein Gesellschaftsroman, spielt vor einem bestimmten politischen Hintergrund, aber ist auch ein Liebesroman, oder?
Ja, es ist eben, sind zwei starke Männer, es ist ein Männerroman, diese beiden Männer stehen im Zentrum, aber das halte ich dann doch nicht aus. Ich brauchte auch noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei starke Frauen. Also es gibt auch noch die Mutter von Daniel, die ihn sehr jung geboren hat mit 17 und die so eine faszinierende Frau für die Jungs. Als die 17 ist, ist sie eben erst 34. Da geht es eigentlich schon los mit den Frauen und dann kommen halt Stefanie und Kerstin noch dazu, zwei Kunststudentinnen, die sie irgendwann kennenlernen und die ihr Leben auch ganz schön durcheinander bringen. Und ja, klar, diese Frage der Liebe, wer mit wem und wie lange hält das alles, spielt schon auch eine große Rolle.
Die Liebe spielt eine große Rolle, ist aber auch sehr flatterhaft. Das merkt man ja auch. Je älter wir selbst werden, desto mehr fragen wir uns, Kann man eigentlich diesem flatterhaften Anker vertrauen, der so unstabil ist oder auch werden kann? Das erlebt Thomas ja auch, das erleben andere ja auch in ihrem Roman. Also sie sind Hals über Kopf verliebt, denken, das ist die ewige Liebe, das ewige Glück. Und dann kommen die Jahre und die Kinder und all das andere. Ist schon auch eine Desillusion, oder?
Also in der heutigen Zeit, ich glaube, so seit 40, 50 Jahren muss man eben nicht mehr zusammenleben. Man kann es auch alleine schaffen, sowohl als Frau, das ist ja zum Beispiel ganz wichtig, aber auch als Mann. Und dadurch ist dieser Lebensbund, der es eben über viele hundert Jahre war, wo es notwendig war, dass man miteinander verheiratet war, um überhaupt überleben zu können, der ist nicht mehr so gegeben. Und das macht mit den Leuten halt diese Option der vielen Möglichkeiten, bringt die Leute durcheinander. Und teilweise wollen sie die eben dann auch nutzen und drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das sind halt so Sachen, das ist im tatsächlichen Leben vielleicht schwierig für jemanden, der erzählt und Bücher schreibt, das ist ganz hervorragend.
Zumal die Liebe auch immer mehr zu einem Sinngenerator geworden ist. Also die Liebe, die leidenschaftliche Liebe, natürlich auch die Liebe zu den Kindern, das macht viel aus, bestimmt auch unser Glück. Überfordert aber auch ein bisschen die Liebe, oder?
Natürlich, sie soll ja auch immer mehr. Sie soll in allen Punkten 12 Punkte bringen. Also sie soll leidenschaftlich sein, sie soll vertrauensvoll sein, man soll super gut miteinander reden, der Sex soll stimmen und so weiter und so fort. Wir fordern immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und natürlich ist dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass das dann mit der Nachbarin oder mit dem Nachbarn vielleicht viel besser klappen könnte, liegt dann sehr nah. Ob das dann so stimmt, ist dann die zweite Frage.
Also wir wollen von der Liebe erlöst werden, natürlich auch. Mhm. Klappt aber dann nicht immer. Die Liebe ist dafür eigentlich nicht geeignet, weil zu flatterhaft, oder?
Ja, ein wunderschönes Thema, über das man immer und immer und immer wieder reden und schreiben und singen kann. Ja, daher taucht sie auch immer wieder auf bei mir.
Man fragt sich natürlich auch bei dem Titel Alles richtig gemacht. Ja, wann macht man denn alles richtig? Und fragt sich auch weiter, was ist denn eigentlich ein sinnvolles Leben? Was ist Glück? Wo gibt es die angesprochene, ersehnte Erlösung von der Sehnsucht nach Liebe und auch Abenteuer? Daniel steht dafür. Denn eigentlich führen doch Liebe und Abenteuer immer nur zu Problemen und nicht zum Glück.
Ach, das glaube ich gar nicht unbedingt. Die Frage ist, wer definiert Glück und wer definiert auch, wann man alles richtig gemacht hat? Ne? Also definiere ich selber das oder definieren das die anderen? Also werde ich das von außen betrachtet und dann wird gesagt, na, der hat aber alles richtig gemacht oder die haben alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss da für sich selber einen Weg finden. Also Zufriedenheit entsteht in mir und die kann ich mir nicht von anderen Leuten holen. Entweder mag ich mein Leben oder bin selber damit zufrieden und dann auch mit den Niederlagen. Das ist ganz wichtig, die gehören eben zum Leben dazu. Oder ich bin es nicht.
Wie würden Sie es definieren?
Genau so. Das ist das, was entscheidend ist. Man kann nicht immer zu alles richtig machen. Und man kann sich auch nicht ständig überfordern. Man muss jeder für sich selber wissen, wo zum Beispiel seine moralischen Grenzen sind, ne? Und wie er das Leben führen will. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Leute in heutiger Zeit eher verwirrt. Aber ich finde, wenn ich mir selber jeden Morgen in den Spiegel ins Gesicht gucken kann, dann bin ich zufrieden.
Ihr Roman, wir sind jetzt hier im Domradio, deswegen spreche ich das mal an. Ihr Roman spielt in säkularem Milieu. Ja. Die beiden wachsen im Osten auf, die kommen dann in den Westen. Mhm. Natürlich suchen die ihr Glück auch auf Erden, das ist ganz klar. Mhm. Religion kommt da nicht so vor. Ganz selten suppt da noch etwas Religiöses durch. Die Heiligen Drei Könige kommen einmal vor, wundere ich mich. Was machen die da auf einmal? Oder dieses Kirchenlied, Danke für diesen guten Morgen, wird zitiert. Ja, aber auch nur ironisch gebrochen. Das heißt, Religion ist sonst, also sub da noch so ein bisschen rein, ist aber sonst vorbei, das gibt es nicht mehr, das hat keine Bedeutung.
Doch, das hat eine große Bedeutung. Für viele Menschen auf der Welt hat das eine große Bedeutung. Ich glaube, natürlich im Osten spielt das weniger eine Rolle, aber auch da ist es gerade nach der Wende, haben die beiden großen Konfessionen schon wieder auch mehr Zulauf bekommen. Für mich selber spielt es, wenn ich ehrlich bin, eine geringere Rolle. Ich finde es historisch interessant. Ich beschäftige mich auch wirklich sehr gerne mit dem Thema Glauben und Religion, nicht nur dem Christentum, aber ich selber suche meine Erlösung da tatsächlich nicht, nein.
Wo denn?
Ich weiß es nicht, im Leben. Also ich bin immer wieder begeistert und überfordert jeden Tag von diesem Leben und staune, was einem so passieren kann und was man so schaffen kann, auch was man nicht schaffen kann. Und ich fühle mich sehr, sehr klein vor diesem Leben, so wie sich, glaube ich, der Christ auch sehr klein vor Gott fühlt. Und im Grunde genommen ist es ein ähnliches Gefühl. Es gibt auch noch das Schaf Dolly, das im katholischen Irland dann mit einem Iren ganz kurz drüber geredet wird. Der sagt, that's against God. Und der Thomas sagt, that's against everything. Und sie meinen beide dasselbe, glaube ich.
Ist auch interessant, in Irland, da taucht auch ein ziemlich frickiger Typ auf, aber der macht immer das Kreuzzeichen, wenn er an einer Kirche vorbeikommt.
Genau, und er raucht mit der anderen Hand, das heißt, er hat beide Hände vom Steuer genommen und das macht den sicherheitsbedürftigen Thomas doch etwas nervös, ja.
Also was kann man nur machen, wenn man Gottvertrauen hat?
Ja, ich glaube schon, das hilft schon, klar. Es ist ein Vorteil, ja, ich glaube auch.
Also es ist ja die Sehnsucht, wir sprachen gerade über die Liebe nach einem Anker, wenn man die Liebe als so flatterhaft, natürlich als was ganz Fantastisches erlebt, man stürzt sich hinein, man scheitert aber auch wieder, man stürzt sich wieder hinein und je älter man wird, ja, vielleicht stürzt man sich etwas weniger hinein, aber man erlebt es als flatterhaft, während Religion, also Menschen, die da so einen Anker haben, die sich da mit einem Kompass ausrichten können, die haben dann etwas, was nicht so flatterhaft ist.
Oder? Genau, das ist eine große Stütze. Das beneide ich auch ab und zu. Aber man muss es halt spüren. Und wenn man es nicht spürt, dann wird es schwierig.
Sie lassen nun am Ende Ihres Romans einiges offen. Was machen wir nun mit den beiden Helden? Was wird denn aus denen?
Das muss jeder Leser selber finden. Das ist, ich liebe so Enden. Obwohl ich finde, für meine Verhältnisse habe ich noch relativ viel aufgeklärt. Der Leser oder die Leserin ist schon, weiß schon. Aber natürlich, wie es weitergeht, das ist natürlich aber immer so. In einem Roman, der nicht jetzt auf einen Showdown hinausläuft, dass das Leben weitergeht, das muss man sehen. Ich brauche erwachsene, erfahrene Leser und Leserinnen, die sich das dann weiterdenken können.
Sie haben 5 Jahre an dem Buch geschrieben, haben also auch 5 Jahre sehr intim mit den beiden verbracht, mit Daniel und Thomas. Genau. Jetzt sind Sie weg erstmal für Sie?
Ja, die 5 Jahre kamen daher zustande, dass ich den Roman davor, was gewesen wäre, verfilmt habe mit einem Team zusammen. Und ich habe das Drehbuch geschrieben. Das heißt, ich habe parallel an Drehbuch und Roman geschrieben. Also was überfordernd war, ehrlich gesagt, das war wirklich sehr viel. Aber dadurch hatte ich quasi 2 Welten, in denen ich permanent war. Diese, was gewesen wäre, hieß der Roman, diese Welt, die dann zum Film wurde, jetzt am 21. November in die Kinos gekommen ist. Und der Roman, ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, ich kann gut loslassen. Und ich lasse dann sowohl die Filmfiguren als auch jetzt die Romanfiguren ihrer Wege gehen. Mich haben oft schon Leser und Leserinnen gefragt, ob es nicht eine Fortsetzung geben könnte von diesem Roman oder auch von dem davor. Bisher hat es mich nicht danach gedrängt. Ich breche auch gern auf zu neuen Ufern.
Sie sind in Schwerin aufgewachsen, wohnen in Berlin, also in Preußen. Jetzt sind Sie in Köln, hier auf Lesetour. Ja. Wenn man da so am Bahnhof aussteigt und diesen monströsen, bedrohlichen, wunderbaren Koloss sieht. Was passiert denn?
Ach, ich finde den gar nicht so bedrohlich. Er ist wirklich kolossal. Also es ist ein Riesending. Und jetzt so im Novemberwetter hat das natürlich auch nicht leicht, sich gegen diesen grauen Himmel abzuheben mit seinem grauen Stein. Aber ich finde den toll. Ich finde es auch toll, dass er so direkt neben dem Bahnhof steht und man quasi aus dem Zug direkt in den Dom fällt. Ich mag das gern. Ich finde das großartig.
Vielen Dank, Gregor Sander. Ich habe seinen Roman mit großer Begeisterung gelesen, nicht nur, weil es dem Autor gelingt, die ganz besondere Wendezeit mit all den Aufbrüchen, Sehnsüchten und Hoffnungen einzufangen, sondern auch, weil er diese Aufbruchszeit mit der Jetztzeit spiegelt und fragt, was ist daraus geworden und wie es weitergeht. Ja, wie es weitergeht, das lässt Gregor Sander offen, nur so viel. Ohne die Liebe als Motor geht es garantiert nicht weiter. Alles richtig gemacht, so heißt der Gesellschaftsroman, Liebesroman. Man könnte sicher auch noch 3 andere Namen finden von Gregor Sander. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten, kostet 20 €. Dankeschön.
Ich danke auch.